Wir starten heute mit einer neuen Serie, mit dem Titusbrief. Und es kann sein, dass ich die Serie nächstes Mal noch kurz unterbreche und noch ein anderes Thema einbringe. Aber wir starten mal damit. Der Titusbrief, der ist einer der sogenannten Pastoralbriefe. Das heisst, es ist ein persönlicher Brief an einen Mitarbeiter von Paulus mit Anweisungen für seinen Dienst, mit Anleitung für die Gemeinde. Und der Titusbrief hat der Paulus nach der ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben. Wir lesen von dem nichts mehr in der Apostelgeschichte. Wir lesen die Apostelgeschichte, dass der Paulus im Gefängnis war und eigentlich sozusagen in einer Art offenen Vollzug war. Und in der Kirchengeschichte lesen wir nachher weiter, dass er wahrscheinlich dann noch bis auf Spanien gekommen ist in einer weiteren Missionsreise. Und auf dieser Reise war er anscheinend auch in Kreta und hat dort den Titus zurückgelassen. Und Kreta, das war nicht eine Touristendestination, wenn das heute vielleicht der Fall ist. Ich weiss es gar nicht so recht, ob man dort hergeht in die Ferien. Aber damals war das sicher nicht der Fall, weil es ist eigentlich ein sehr berüchtigtes Volk war. Kreter sind für Sklavenhandel und Seeräubertum bekannt gewesen. Sie haben einen extrem schlechten Ruf gehabt, und der Paulus selber dann im Verlauf des Briefes noch aufnimmt. Und auf dieser Insel sind die ersten Christen wahrscheinlich schon seit Pfingsten herum gewesen. Weil in der Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass eigentlich Kreter anwesend gewesen sind bei der Pfingstpredigt von Petrus. Also die ersten Christen auf Kreta sind wahrscheinlich nicht durch den Paulus zum Glauben gekommen, sondern durch die Pfingstpredigt von Petrus. Und doch ist die Situation auf dieser Insel für Christen nicht optimal gewesen. Wahrscheinlich auch durch, dass wie sich die Gemeinde entwickelt hat. Eben, sie haben irgendwo in Jerusalem das Evangelium gehört, sind zurückgekommen und dann haben sich lose Gemeinden gebildet. Ist alles andere als optimal gewesen. Es haben sich Irrlehren breit gemacht, es hat sich Spaltungen breit gemacht und das hat die ganze Bewegung eigentlich bedroht. Das hat sich zu einer zerstörerischen Saat weitergebildet. Und darum schickt jetzt der Paulus am Titus, der Titus, den er zurückgelassen hat auf Kreta, einen Brief mit Anweisung, wie er jetzt die Situation bereinigen soll. Und er kommt einen klaren Auftrag über, er soll die Gemeinden in feste Strukturen führen. In Strukturen, die sich wachsen können und wo sie vor ihr Lehre auch bewahrt werden können. Und so ist auch das Hauptthema vom Brief, vom Titusbrief, eigentlich die gesunde Lehre und die Festigung der Gemeinde. Und damit merken wir, dass der Brief eigentlich heute genauso relevant ist wie vor 2000 Jahren. Wir werden gerade die ersten 4 Verse lesen. Titus 1:1-4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesus Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Also der Vers 1 nochmal. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesus Christi, gemäß oder auch für den Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Der Paulus startet seinen Brief mit einer Eigenheit, die der Paulus oder allgemein die griechischen Schreiber hatten, nämlich, dass sie gerne lange Sätze machen, weil die Verse 1-4 bildet einen komplexen und zusammenhängenden Satz. Und der Paulus startet den Satz mit zwei wichtigen Aussagen über sich selber. Er ist Knecht oder Sklave und Apostel oder anders auch Gesandte von Gott und Jesus Christus. Sein Status und sein Auftrag sind also beide in Gott verankert. Und der Paulus betont da ganz bewusst, dass er Sklave Gottes ist. Er steht voll und ganz im Besitzanspruch von seinem Herr. Und als so ein Sklave hat er von seinem Herr einen ganz speziellen Auftrag bekommen, ein Amt bekommen. Er soll nämlich Apostel, eben Gesandte von Jesus Christus sein. Der Paulus lebt und handelt also nicht für sich selber oder aus sich heraus, sondern er ist in absoluter Berufung und Autorität von Gott am Schreiben. Und die Autorität autorisiert ihn eben jetzt auch da am Titus Anleitung zu geben. Autorisiert ihn auch, verbindliche Worte zu sprechen für die ganze Gemeinde, auch für uns heute. Und was jetzt der Auftrag von Paulus genau beinhaltet, das führt er jetzt in dem Satz weiter aus, indem er sagt, er ist Apostel für den Glauben der Auserwählten. Er ist zuständig für den Glauben der Auserwählten. Und der Auftrag für den Glauben, der fängt beim Paulus schon an, beim Evangelisation, beim Evangelium verkünden, bei der Führung im Glauben. Und er geht weiter, das Arbeiten für den Glauben geht weiter auch in der Stärkung und der Festigung von der ganzen Gemeinde, vom Glauben von der ganzen Gemeinde. Der Paulus, sein Auftrag ist also, den Glauben an Jesus Christus zu verbreiten und zu fördern und zu stärken. Und wir haben uns gefragt, ja, ist schön, dass der Paulus den Auftrag hat. Der war ja Apostel, aber wie sieht das in unserem Leben aus? Wie sieht denn der Auftrag, Glauben fördern, führen und stärken in unserem Leben aus? Und wir denken vielleicht, ja, für das müssen wir ja irgendwie ein grosser Evangelist sein. Das bin ich halt jetzt dummerweise nicht, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Nein, der Dienst für den Glauben, der fängt an, da in der Gemeinde, der fängt an, wenn wir Sonntagsschule gehen, der fängt an, wenn wir Timeout machen, wenn wir in der Gebetsstunde sind, wenn wir Krankenbesuche machen, wenn wir Gastfreundschaft üben untereinander. Dann schaffen wir für den Glauben der Auserwählten Gottes. Wir alle haben also einen Auftrag, auch in der Gemeinde, dass wir für den Glauben arbeiten. Wir haben ein gemeinsames, wichtiges Ziel. Und das ist nicht einfach manchmal sich auch die Zeit dafür nehmen oder die Prioritäten richtig setzen, dass wir wirklich für den Glauben arbeiten. Aber wir investieren die Zeit eben nicht vergeben, weil der Glaube das Wichtigste ist, was wir haben können. Und darum dürfen wir auch immer wieder dankbar sein für alle, die sich eingehen in die Gemeinde. Für alle, die vielleicht auch im Stillen, das, was wir nicht so sehen. Die Sonntagsschule ist unten in den Räumlichkeiten, da ist die Türe zu. Da kommen wir im Wert des Gottesdienst meistens nicht vor mit über. Das Timeout am Samstag. Ja, sind die meisten da drin sind wahrscheinlich noch nicht gesehen, dort mal hinschauen und wissen gar nicht, was so läuft. Aber es ist ein wichtiger Auftrag, wo wir dankbar sein dürfen für die, die eben für den Glauben etwas machen. Weil wir arbeiten als Sklaven Gottes eben in einem unerschütterlichen Reich, in einem Reich, das absolut wichtig ist. Und so ist der Paulus ein Sklave mit Autorität und Auftrag Gottes gewesen. Und in dem unterscheidet sich auch Sklave Gottes sein vom weltlichen Sklavenwesen. Wenn wir Sklaven hören, dann denken wir an einen mit der Peitsche oder Ausnutzung oder Unterdrückung. Aber Gott ist eben nicht ein unmenschlicher Sklaventreiber. Sklave Gottes sein bedeutet nicht, mit Peitsche und Qual konfrontiert zu werden, sondern es bedeutet etwas Gutes. Wir sind nicht Sklave von der Welt, wir sind nicht Sklave von der Sünde, sondern wir sind Sklave von dem absolut guten und barmherzigen Gott. Und der Auftrag von Paulus, der geht jetzt aber nicht, stoppt jetzt nicht bei der Arbeit für den Glauben, sondern er geht noch weiter. Er stoppt also nicht bei der Rechtfertigung, sondern der Weg mit Gott, der ist ja genauso wichtig wie der Start mit Gott. Dass wir mit Gott unterwegs sind, das ist genauso wichtig, dass wir überhaupt mal mit Gott einen Weg angefangen haben. Und darum soll sein Dienst jetzt auch zur Erkenntnis von der Wahrheit führen. Eine Erkenntnis, die am Ende zur Gottesfurcht führt. Zu einem gottgefälligen Leben als Volk hat. Also das Erkennen von der Wahrheit führt in ein gottesfürchtiges Leben. In ein gottgefälliges Leben. Also die Abfolge ist da sehr wichtig. Und von welcher Wahrheit redet der Paulus jetzt da? Und von welchem Erkennen? Wenn wir im Neuen Testament im Johannes 14,6 lesen, dann sagt Jesus, wer die Wahrheit ist und welche Wahrheit es da geht. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Auftrag von Paulus ist also gewesen, die Wahrheit zu verkünden. Und die Erkenntnis von dieser Wahrheit, der ganz bestimmten Wahrheit, bekannt zu machen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus in Person. Das ist die Wahrheit, und die Erkenntnis von Jesus Christus führt uns in ein Leben von der Gottesfurcht. Und so führt das Erkenntnis von Jesus Christus eben in ein stetiges Wachstum. Und das meint auch Jesus, wenn er ein paar Verse weiter im Johannes sagt, Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ein krasser Auftrag, den da eigentlich Jesus sagt. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann zeigt ihr, dass ihr mich liebt. Liebe hat praktische Auswirkungen. Wenn wir Jesus Christus immer mehr erkennen, in der Liebe zu ihm wachsen, immer mehr wissen, wer er ist und wie er ist, dann ändert sich etwas in unserer Lebenshaltung. Dann ändert sich etwas in unserem Leben zentral. Dann leben wir nicht mehr für uns und unseren Willen und unsere Ehre, sondern eben für die Ehre von Jesus Christus, der viel besser ist als wir. Und viel mehr weiß als wir, und es viel besser kennt. Wachstum im Glaubensleben ist also nur durch das immer bessere Kennenlernen von der Wahrheit, von Jesus Christus möglich. Vom Suchen und im Kontakt sein mit ihm. Nur mit ihm können wir wirklich lernen, leben. Und sind wir auch geschützt vor eben Irrlehren und anderen Sachen. Das Erkennen von der Wahrheit ist also ein ganz zentraler Auftrag von Paulus. Und darum entsteht Gottesfurcht auch nicht einfach aus unserem Werk. Ich muss jetzt noch ein bisschen gottesfürchtig erleben. Dann tue ich da meinen Mönch, meine Benediktinerregeln durcharbeiten und dann habe ich ein gottesfürchtiges Leben gelebt. Super, habe ich wieder ein paar Gesetze mehr erfüllt. Nein, das ist nicht gottesfürchtiges Leben. Das ist Heuchlerei, einfach am Schluss. Es ist nicht das, was wir erbringen können, sondern Gottes fürchtiges Leben kommt aus der liebenden und demütigen Haltung gegenüber unserem Herr und Retter raus. Und nachher auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und darum ist auch gemeint, als Lieb Christi so etwas Wichtiges auf unserem Weg mit Gott, wie wir durch Gemeinde in unserer Liebe zueinander und miteinander, aber auch gegenüber Jesus Christus, ermutigt, herausgefordert, aber auch angeleitet werden. Glauben hat mit Beziehung zu tun. Gottes fürchtiges Leben hat mit Beziehung zu tun. Wir müssen nicht eine Benediktinerregel durcharbeiten, damit wir Gottes fürchtig leben, sondern wir müssen in der Liebe und der Demut gegenüber Jesus Christus wachsen. Und ihn immer mehr erkennen. Und aus dem heraus wird sich unser Leben in der Gottesfurcht zeigen. Glaube hat also mit Beziehung zu tun. Es geht nicht darum, nur ich und mein Jesus, sondern es geht darum, ich und Jesus. Das Lieb. Die Gemeinde ist ein Teil von Jesus Christus. Jesus Christus gibt es nicht ohne Gemeinde. Und darum können wir nicht sagen, ich und Jesus im stillen Kämmerli längen auf die Tour. Darum müssen wir unsere Gemeinde anschliessen, wie wir die Liebe Christi nicht von Jesus trennen können. Darum versammeln wir uns ja da auch, weil das eben so wichtig ist und eine Wahrheit ist, die in der Bibel immer wieder rauskommt. Jesus gibt es nicht ohne seine Gemeinde. Und darum wollen wir uns auseinander immer wieder stärken und ermutigen. Gottes Furcht ohne Glauben führt also in eine leere Gesetzlichkeit hinein. In etwas hinein, was man in allen Religionen auf dieser Welt findet. Gottes Furcht, das ist nicht ein exklusiv christlicher Begriff. Ein Muslim ist auch sehr gottesfürchtig. Ein Zeuge Jehovas ist auch sehr gottesfürchtig, manchmal sogar noch mehr als wir. Aber es bringt nichts, wenn wir nicht den richtigen Glauben haben, wenn der richtige Glaube fehlt. Beziehung zum wahren, einzigen Gott. Du kannst noch so gottesfürchtig sein für Allah, aber Allah ist nun mal nicht der wahre Gott, der dich rettet. Es bringt dir nichts. Und im Umkehrschluss ist Glaube ohne Gottesfurcht ein toter, beliebiger, ja selbstsüchtiger Glaube, der sich vielleicht im Wohlstandsevangelium zeigt, im New Age, wo es nur darum geht, was ich überkomme. Ich. Wenn ich noch ein bisschen mehr glaube, dann habe ich einen Anspruch auf das. Und wenn ich nur glaube, dass ich geheilt werde, dann werde ich geheilt. Und das Universum muss mir das geben, was ich mir wünsche. Das sind der Umkehrschluss vom eben Glauben ohne wahre Gottesfurcht. Und wir lesen das im Jakobus zum Beispiel sehr ausführlich. Der Paulus setzt Weichen also da am Anfang von dem Brief, wo es ja darum geht, um die wahre Lehre. Ganz klar, der richtige Weg ist nur in und durch Jesus Christus möglich. Und der Jesus Christus ist der, den der Apostel verkündet. In dieser Autorität schreibt der Paulus. Zu dem im Inventar gehört er. Und das ist die Grundlage der wahren Lehre, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und die Botschaft vom Glauben und der Gottesfurcht, die steht jetzt nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sie steht fest auf einer Hoffnung, die Paulus im nächsten Teil von dem Satz schreibt. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, von ewigen Zeiten verheißen hat. Die Grundlage vom Glauben und damit der gottesfürchtige Leben ist die Hoffnung aufs ewige Leben. Und der Paulus beschreibt die Hoffnung vom ewigen Leben an vielen Stellen noch ein bisschen genauer. Und ich werde da eine Stelle ein bisschen genauer rausnehmen, nämlich der 1. Thessalonicher 4,13. 1. Thessalonicher 4,13. Jetzt steht's: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Der Paulus hebt da also einen grossen Unterschied auf. Ein Unterschied, den es macht, wenn wir die Hoffnung vom ewigen Leben wirklich haben dürfen. Der Paulus weiss, dass Leben sinnlos, bedeutungslos, überflüssig wäre, wenn die Hoffnung nicht um ist. Alles, was wir auf der Erde tun würden, wäre ein Haschen nach Wind, sinnlos, ein vergebenes Abmühen. Leid, Freude, Hass und Liebe, alles wäre bedeutungslos. Weil es geht sowieso alles ins Nichts inne. Und ohne die Hoffnung verfällt das Leben in der Endkonsequenz in einen absoluten Nihilismus. Ein tiefes, sinnloses Trauern. Ein Trauern, das am Schluss in sich auch wieder sinnlos ist, weil es ja sowieso keinen Wert hat. Das Leben geht ja sowieso ins absolute Nichts. Und das weiss der Paulus, dass ohne die Hoffnung vom ewigen Leben alles für nichts wäre. Aber jetzt gibt es eine Hoffnung, die so gewaltig gross ist, weil Gott sie von Ewigkeit her verheißen hat. Gott hat den Menschen von Anbeginn, noch vor der Welterschaffung, als Geschöpf mit ewigem Leben und damit mit Geschöpf als Sinn und Wert gedacht. Noch vor unserer Erschaffung hat Gott verheißen, dass er das ewige Leben ermöglichen wird. Das sagt der Paulus da. Von Ewigkeit her hat er das ewige Leben verheißen. Und er weiß, dass der einzige Weg für das ewige Leben das ist, dass Gott selber für uns einsteht. Gott ist nicht blindlich irgendwo im Erschaffer dran gewesen und hat gesagt, ich schaffe jetzt mal den Menschen und schaue, was passiert. Gott hat genau gewusst, dass wir als Menschen versagen werden. Dass durch unsere Sünde und Auflehnung der Tod und eben nicht das ewige Leben in die Welt kommen wird. Und dass wir abgeschnitten werden von dieser Verheißung, die er vor Anbeginn von der Zeit gemacht hat. Und Gott hat gewusst, dass der einzige Weg ist, um die Verheißung zu erfüllen, seinen einzigen Sohn zu schicken in die Welt. Zu leiden und zu sterben am Kreuz. Unsere Sünde selber zu tragen. Gott hat das gewusst. Und trotzdem hat er sich dazu entschieden, uns zu schaffen. Trotzdem hat er dazu entschieden, dass du heute da bist. Und da kommt Gottes gewaltige Liebe raus. Gott hat den Menschen machen wollen, koste es, was es wolle. Und er will eine persönliche Beziehung zu dir und mir haben. Und er ist bereit dafür, alles zu geben. Und das ist die Hoffnung, die wir im Glauben annehmen können. Im Glauben, dass allein Jesus Christus durch sein Werk am Kreuz uns das ewige Leben geben kann. Dass durch Jesus Christus am Kreuz die Verheißung, die Gott vor ewigen Zeiten gegeben hat, erfüllt wird. Und das Angebot vom ewigen Leben, die Verheißung, steht jedem offen. Im 1. Johannes 4,9 lesen wir davor, dort steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist die Erfüllung von dieser Verheißung. Jesus Christus, der für uns einsteht. Und Gott selber, der nicht lügen kann, hat die Hoffnung verheißen, hat die Gewissheit gegeben. Und es gibt also tatsächlich Sachen, die der allmächtige, souveräne Gott nicht kann. Es gibt tatsächlich Sachen, die der souveräne, allmächtige Gott nicht kann. Und das ist für uns ein riesen wichtiger Punkt. Der Paulus setzt da eigentlich einen Kontrast auf. Er macht einen Kontrast mit dem Vers 12, wo er eigentlich Kreter als Lügner bezeichnet. Und Kreter sind tatsächlich bekannt als Lügner. Es hat einen griechischen Begriff gegeben, der von den Kreter abgeleitet ist, Kretiso, der Lüge heisst. Also das Wort Kreter ist direkt im griechischen Sprachgebrauch mit Lügen verbunden worden. Und jetzt sagt der Paulus, im Gegensatz zu dem ist Gott jemand, der nicht lügen kann. Kein Lügner, nicht unfalsch, es ist nichts Unwahres in ihm. Und der souveräne, allmächtige Gott kann nicht lügen. Und darum erst ist unser Glaube nicht etwas Ungewisses. Nicht ein Stochern im Dunkeln. Wir wissen, dass Gott nicht lügt. Und das ist der Unterschied zu anderen Gottesbildern, die wir in der Welt sehen. Wir haben kürzlich mal einen Vortrag über den Islam gehabt, wo es geheißen hat, ja Allah, der ist der grösste und beste Lügner von allen. Der ist ja allmächtig, der kann lügen und tun, wie er will. Und es kommt ein Gottesbild aus, das chaotisch, nicht vertrauenswürdig ist. Ein Gott, wo man nie sicher sein kann, wo man jetzt gerade da ist. Ja, wird er zu seiner Verheißung stehen? Oder hat er mich jetzt angelogen? Stellen wir uns vor, wenn wir einen Gott hätten, der lügt. Dann hätten wir ein riesen Problem. Doch der wahre Gott kann nicht lügen, ist nicht chaotisch, sondern absolut zuverlässig. Seine Verheißung stimmt ganz gewiss und darum ist unser Glaube auch nicht blind. Weil Jesus Christus den Tod wirklich besiegt hat, darum können auch wir gewiss sein, dass wenn wir zu ihm gehören, seine Verheißung wahr ist, dass wir das Leben werden haben mit ihm. Und das können wir nur haben, wenn wir einen zuverlässigen, nicht lügenden Gott haben. Und so ist unser gottesfürchtiges Leben nicht einfach irgendeine Show, etwas, was am Ende sowieso keine Rolle spielt, was mit dem Tod vorbei ist, wo wir nicht so genau wissen, ob Gott zu seinen Verheißungen stehen wird, sondern es ist gegründet in einer gewissen Hoffnung, in einer festen Hoffnung. Eine Hoffnung, die wir schon in den Psalmen so lebensnah immer wieder erleben dürfen. Eine Hoffnung aufs ewige Leben. Im Psalm 17 lesen wir von dieser Hoffnung, die David hatte. Der Psalm 17 ist ein Psalm, wo es um eine schwere Zeit geht beim David. Und am Schluss von dem Psalm sagt er, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. An deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Der David hat mit dem ganzen Dunkel in dem Psalm eine feste Hoffnung gehabt, dass er am Schluss das ewige Leben wird haben. Dass er am Schluss Gottes Angesicht in Gerechtigkeit sehen wird. Und dass er sich ewig sättigen wird an dieser Gemeinschaft mit dem unendlich lebendigen Gott. Und der David hat das gewusst, weil Gott eben nicht lügen kann. Weil Gott seine Verheißung vom ewigen Leben erfüllen wird. Auf das hat er sich berufen, er hat sich verbissen in das, er hat sich festgeklammert in Todesfurcht, in Anfeindung, in Krankheit und in Trauer. Und da darf uns der David ein grosses Beispiel auch für unser Leben sein. Dass wir in schwierigen Situationen, wo wir nichts mehr sehen, wo wir nur noch schwarz sehen, wo wir hoffnungslos sind, uns festklammert an etwas. Nämlich der Tatsache, dass Gott nicht lügt. Dass Gott zuverlässig ist, dass seine Verheißung stimmt, egal ob ich es gerade gesehen oder nicht. Und dass wir uns festklammern, verbeissen an dieser einen Wahrheit. Und vielleicht fällt es uns in dieser Zeit sogar schwer, das zu glauben. Aber wir haben daran festhalten, weil wir wissen, dass Gott nicht lügt. Das ist unsere Hoffnung. Unsere einzige Hoffnung, manchmal auch in schwierigen Situationen. Und diese Hoffnung hat der David uns vorgelebt. Und in dieser Hoffnung dürfen wir auch wie der David in solchen Situationen auch klagen. Zu Gott kommen und sagen, ich verstehe dich nicht, aber eins, was ich weiss, ist, dass du nicht lügst. Und unsere Zweifel und Ängste ihm bringen. Weil wir wissen, dass wir eines Tages sein Angesicht in Gerechtigkeit sehen werden. Nicht in Zorn, sondern in Freundlichkeit und in Gnade. Unser Leben hat also Auswirkungen, nicht nur jetzt, sondern in Ewigkeit. Und darum spielt es eben eine Rolle, wie wir unser Leben leben. Wie wir unser Leben gestalten. Und es spielt eine Rolle, zu wem ich gehöre. Gehöre ich zu Gott oder nicht? Glaube ich richtig oder laufe ich ihr Lehre nach? Menschen glauben an alles Mögliche, aber glauben wir an Richtigen? Und darum sind Irrlehren nicht etwas Harmloses, nicht etwas Nebensächliches. Etwas, wo man auf die Seite spielen kann und ja, aber in dem Sinn, dort haben wir doch noch irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Nein, Irrlehren sind nicht harmlos, sondern sie sind zerstörerisch und können in den Tod führen. Und darum muss der Titus der Gegenstellung nehmen. Darum wird der Paulus noch dringlich in dem Brief davor warnen, wie man mit ihr lehren umgehen soll in der Gemeinde. Weil es eben nicht harmlos ist. Wir kommen zum dritten Vers. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Oder Paulus vorher als Grundlage vom Glauben und sein Dienst rausgekommen hat, die von ewig Zeiten verheißene Hoffnung Gottes, sogar der Paulus jetzt weiter darauf ein, wie dann die Verheißung offenbart worden ist. Und Gott hat zu ganz speziellen Zeiten sein Wort offenbart. Und er hat das ganz bewusst durch das Medium von der Predigt, von der Verkündigung gemacht, unter anderem da durch den Paulus. Und dabei ist spannend, dass der Paulus da eigentlich in Mehrzahl schreibt. Das Wort wird also nicht nur einmal zu einem ganz speziellen Zeitpunkt offenbart, sondern zu speziellen Zeiten. Verkündigung ist also etwas, das immer wieder gemacht wird und sich immer wieder zeigt und immer wieder nötig ist. Und darum verkündigen wir ja heute das Wort da am Sonntag. Darum müssen wir nicht sagen, ja, der Paulus hat das mal verkündet und jetzt brauchen wir das ja nicht mehr, das reicht ja. Nein, immer wieder gibt es die speziellen Zeiten, wo das Wort Gottes verkündet werden muss. Wo Gottes Verheißung in dieser Welt bekannt gemacht wird. Und der Paulus führt die Wichtigkeit von der Verkündigung im Römerbrief noch ein bisschen weiter aus, in dem Vers 10, Vers 17, Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube und Gottesfurcht können also nur durch die Verkündigung vom Wort Gottes, vom Willen Gottes geweckt werden. Und das ist das gewaltige Zusammenspiel von Gott und Mensch, das wir da sehen. Gott hat sich tatsächlich dazu entschieden, uns fehlbare Menschen zu verwenden, um sein unfehlbares Wort zu verkünden. Um sein unfehlbares Wort in die Welt zu tragen, damit die lebendige Hoffnung in dieser Welt bekannt gemacht wird. Und darum ist Verkündigung vom Wort so ein wichtiger Auftrag für uns als Gemeinde. Sogar der zentralste Auftrag. Denn wenn das Wort Gottes nicht mehr verkündet wird, dann kann auch kein Glaube mehr entstehen. Dann gibt es keinen Glauben mehr in dieser Welt. Mit dem Glauben kommt durch die Verkündigung vom Wort Gottes. Und der Auftrag von der Verkündigung, der fängt nicht irgendwo auf einem Marktplatz an vor 1000 Leuten, sondern der fängt bei dir ganz selber und allein in der stillen Zeit an. Denn du kannst nicht etwas verkünden, was nicht zuerst dein eigenes Herz, dein eigenes Glaube genährt hat. Du kannst nicht etwas verkünden, was du dir nicht zuerst selber verkündet hast. Und dein Leben zuerst selber verändert. Und dann geht der Auftrag von der Verkündigung weiter in deine Familie, in dein Umfeld, in deine Nachbarschaft, zu deinen Freunden und Kollegen auf dem Marktplatz und dann ins Internet oder wo auch immer. Jeder hat einen Verkündigungsauftrag. Und jeder hat seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Plätze, wo er das machen kann. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns zuerst selber dem Verkündigungsauftrag stellen. Dass wir das Studium vom Wort Gottes nicht als eine Nebensache anschauen. Nicht als etwas, ja, das machen Theologen im Studium. Das lernen doch, die machen das schon gut. Sondern, dass wir uns bewusst sind, dass das Einzige, was unser Glauben und zum Glauben und zum Leben führen kann, das Wort Gottes ist, das auch in unser Herz redet. Und darum wollen wir das Privileg nicht irgendwo auf dem Bücherregal verstauben lassen, sondern wir wollen es in Anspruch nehmen. Und ich möchte dich herausfordern, nimm dir die nächste Woche mal ganz bewusst Zeit, die Relevanz vom Wort Gottes neu zu ergründen. Einfach mal nachzugehen, warum ist eigentlich das Wort Gottes so etwas Wichtiges? Und ich möchte dich herausfordern, dass du nur 2 Kapitel lesest. Also für jeden machbare 7 Tage. 2 Kapitel zu lesen, Römer 10 und Römer 16. Und im Römer 16 reicht es sogar, wenn du nur den letzten Abschnitt liest. Also es ist absolut machbar. Und gang dem mal nach, warum ist das Wort Gottes so etwas Wichtiges? Und lern das neu lieben kennen, lern das neu wertschätzen kennen. Und vielleicht ändert sich dann auch etwas in deiner Haltung, in der stillen Zeit. Dass du auf einmal merkst, ja, die Zeit ist wertvoll, ich will mir die nehmen. Der Paulus ist als Sklave Gottes dazu befohlen, um das Wort zu verkünden. Und damit eigentlich den Willen und das Gnadenangebot Gottes in dieser Welt bekannt machen. Und darum hat es für den Paulus gar keine andere Option gegeben, als nicht zu verkünden. Im 1. Korinther 9, 16 steht, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Der Inhalt der Verkündigung von Paulus ist also das Evangelium gewesen. Die gute Nachricht von der Erlösung Gottes von unserem Retter. Es war nicht irgendein Lebensoptimierungsprogramm, eine Anleitung, der und der Punkt erfüllen und dann ist dein Leben gut. Und wenn du am Mittag das kochst, dann geht es dir gut. Und wenn du vegan lebst, dann geht es dir noch ein bisschen besser oder eben auch nicht. Nein, um das geht es nicht im Wort Gottes, sondern es geht ums ewige Leben, um etwas, was viel relevanter ist. Und der Inhalt verkündet Paulus. Und der Inhalt wollen wir verkünden. Und der Inhalt, der hat auch am Titus sein Leben verändert. Leset den letzten Vers. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Nachdem der Paulus seinen Auftrag und sein Ziel beschrieben hat, grüßt er jetzt den Titus ganz persönlich. Und er bezeichnete Titus als sein echtes Kind im gemeinsamen Glauben. Und das deutet darauf her, dass der Titus wahrscheinlich durch den Paulus zum Glauben gekommen ist. Dass der Paulus auch ihm seinen Auftrag für den Glauben erfüllt hat. Und das sind die schönen Früchte, die man auch im Dienst der Verkündigung amigs darf haben, dass man Glaubenskinder überkommt. Der grosse Apostel Paulus hat den gleichen gemeinsamen Glauben gehabt wie der Titus. Und im gleichen gemeinsamen Glauben stehen auch wir heute noch 2000 Jahre nachher. Es ist der Glaube, den durch Gnade Gottes in der Verkündigung der Apostel auch uns als Heiden bekannt gemacht worden ist. Wir haben heute keinen anderen Glauben als damals. Der Weg zum ewigen Leben zu Jesus Christus geht nur über den richtigen, den wahren, den einzigartigen Glauben, den durch die Apostel verkündet worden sind. Es gibt keine Abkürzung, keinen Umweg, keine Alternative, kein geheimes Wissen, wo wir irgendwo haben müssten. Sondern allein der Glaube, den auch der Paulus hat, rettet auch uns heute. Und darum kann der wahre Glaube nur aus der Bibel, aus Gottes absolut zuverlässigem Wort kommen. Nicht aus anderen Quellen. Es gibt keine Glaubensabkürzung, kein Glaube 2.0, kein revidierter oder was auch immer Glaube. Kein Glaube, wo wir irgendwie der Zeit müssten anpassen, dass für uns heute wieder möglich ist. Nein, es ist einzig und allein der gleiche gemeinschaftliche Glaube, den wir heute haben müssen, wie der Titus und der Paulus hatten. Und damit sind wir mit dem Glauben eigentlich in dieser grossen, ewigen Familie Gottes verbunden. Das ist etwas Geniales, wenn man das so anschaut. Der Paulus grenzt also den Glauben da am Anfang schon klar von ihrer Lehre ab. Es gibt es in und es gibt es out. Wer den gemeinsamen Glauben nicht hat, gehört schlicht und einfach nicht dazu. Und die Kernfrage vom Glauben, da gibt es also keinen Kompromiss. Da gibt es keine Diskussion über Kernfragen vom Glauben. Und so eine von diesen Kernfragen finden wir da ein bisschen versteckt in dem Vers. Paulus tut das wie nebenbei noch ein bisschen rausheben. Und die Kernfrage ist nämlich, dass Jesus Christus ganz Gott ist. Dass Jesus Christus Gott selber ist. Wir sehen das, wenn wir den Vers 3 anschauen, dort schreibt nämlich der Paulus von Gott, unseres Retters. Also dort ist Gott der Retter. Und im Vers 4 hat er jetzt anscheinend das Blackout gehabt und jetzt schreibt er da auf einmal von Jesus Christus, unseres Retters. Jetzt können wir sagen, ja, der Paulus, der ist halt ein bisschen verwirrt gewesen und hat das vertuscht. Oder wir können sagen, der Paulus hat sehr bewusst formuliert. Sehr bewusst das nebeneinander gestellt, um eben herauszuheben, Jesus Christus ist Gott. Weil Gott ist unser Retter und Jesus Christus ist unser Retter. Aber es kann nur einen Retter geben. Also muss Jesus Christus Gott sein. Es gibt also keinen Zweifel an dieser Kernfrage vom Glauben. Das Neue Testament lehrt das an ganz vielen Stellen und doch gibt es viele Irrlehren, die die Gottheit von Jesus Christus bezweifelt, abwertet oder anders deuten wollen. Und wir werden im Verlauf von Titus noch eine viel eindeutigere Stelle finden, nämlich Titus 2,13, wo das eigentlich vom Griechischen absolut klar ist, was der Paulus meint dort. Wo die Wahrheit beschrieben wird. Jesus Christus, unser Retter, ist Gott. Er ist der Gleiche, der auch von Ewigkeit her das Hoffnen vom ewigen Leben verheißen hat. Es ist nicht jemand anders. Und darum dürfen wir in dieser Hoffnung auch sein. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre alles, was der Paulus jetzt schreibt, für nichts. Sinnlos, leere Worte. Dann würde Gott lügen. Dann wäre Erlösung und Versöhnung mit Gott nicht möglich. Dann wäre Gott uns nicht in seiner Gnade selber entgegengekommen. Dann hätte er unsere Sünde nicht am Kreuz können tragen. Weil ein Mensch kann unsere Sünden nicht tragen, es muss Gott selber sein. Und wir sehen die Kernfrage vom Glauben, dass Gott wirklich in Jesus Christus Mensch geworden ist. Etwas Zentrales ist für unseren Glauben. Und so endet der erste Abschnitt von diesem Brief mit der wunderbaren Tatsache, dass wir in Gnade, Barmherzigkeit und Frieden dürfen haben und leben, weil wir Sklaven Gottes sind, die von einem guten Herr haben, von einem liebevollen und gnädigen Herr, einem Herr, der nicht lügt und zu seiner Verheißungen steht, der sich selber für uns hergegeben hat, dass wir die Hoffnung vom ewigen Leben haben dürfen. Dass die Verheißung vom ewigen Leben wirklich wahr ist. Und wir wollen zum Schluss ein Lied zusammen singen, das das einfach noch schön vertont. Ein Lied Ewigkeit, wo es darum geht, dass wir die Hoffnung vom ewigen Leben in uns haben dürfen und das einen Unterschied macht in unserem Leben. Wir werden das jetzt gerade zum Schluss zusammen singen.